Extra 3. Bosettis Woche.
Hallo und herzlich willkommen zu Bosettis Woche, dem Extra 3 Podcast. Heute ist wieder einer dieser Tage, an denen ich nicht da bin. Aber
Dafür aber sehr präsent.
Ja, wir haben uns dieses krasse Ding ausgedacht, dass wir ein bisschen vorarbeiten für die Wochen, in denen ich im Herbst und Winter leider nicht da sein kann. Jetzt gerade ist also noch nicht Herbst und Winter, sondern bei uns ist noch Mitte Juni und ich sitze hier mit Ingo Zamperoni. Und die Idee ist, dass die Gästinnen und Gäste Vorschläge dafür machen, worüber wir sprechen können.
Mhm. Ein brandaktuelles Thema, das ständig aber zeitlos Leute interessiert und worüber man im Juni genauso wie im Oktober reden könnte.
Ja, ich bin sehr gespannt. Was ist deine Idee?
Ich könnte mir vorstellen, man kann prima über, es wird ja in diesem Jahr, in diesen Monaten sehr viel über Wärmewende und was auch immer, Zinswende und so geredet. Aber Mobilitätswende ist ja, glaube ich, das, was uns alle auch sehr beschäftigt. Mobilität insgesamt, wie findest du?
Ja, finde ich super. Lass uns darüber reden. Und ich finde,
Kurz hesitating, aber ja.
Nein, ich finde es gut. Ich finde, du solltest auch einfach gleich die Lösung präsentieren. Also was muss passieren und wie machen wir das?
Ja, ich bin ja ein militanter Radfahrer, bin ich nicht, aber ich bin auf jeden Fall sehr begeisterter Radfahrer und ich glaube, dass wir jedes Mal, wenn ich in Kopenhagen bin oder wenn wir zu Besuch sind in den Niederlanden bei Freunden, wo ich jedes Mal denke, boah, so müssten Radwege aussehen, so müsste man Mobilität fördern. Und da passiert schon auch was. Das ist jetzt nicht so, dass das Rad da nicht neu erfunden werden muss, aber ich glaube, wenn wir versuchen wollen, aus den Innenstädten, jetzt rede ich hier in Hamburg über den urbanen Raum, wenn wir da versuchen wollen, den Verkehr rauszukriegen oder zu minimieren, dann reicht es eben nicht einfach zu sagen, wir ersetzen jeden Verbrenner mit einem Elektroauto. Das hilft zwar vielleicht in der Luftqualität etwas und in der CO2-Bilanz, aber ich glaube, in erster Linie müssen wir Leute aufs Rad packen. Und das Beste wäre, wenn die meisten sich dann mit dem E-Bike plötzlich eine Mobilität erschließen, die sie vorher nicht hatten.
Ja, ich bin ja, es ist lustig, dieses E-Bike, das war bis vor gar nicht so langer Zeit ja komplett als Oma-Rad verschrien. Mhm. Mir war das egal. Ich habe mir vor ein paar Jahren ein E-Bike gekauft, da hängt der Kinderanhänger von meinem Kind dran und damit mache ich alles. Also bei mir ist es tatsächlich so, ich habe keinen Führerschein. Das heißt, ich könnte gar nicht Auto fahren, wenn ich selbst, also sagen wir mal so, ich könnte Auto fahren einmal kurz und dann würde das wahrscheinlich schief gehen.
10 Meter.
Ja, also ich bin großer Fan vom Radfahren und dieses E-Bike habe ich, weil ich einfach keine Lust habe, jeden Morgen um 8 sportlich sein zu müssen. Weil ich finde so, wenn ein Kind hinten dran und dann eventuell noch einkauft. Ja, genau. Es muss einfach nicht immer sein, ne? Und du kannst bei einem E-Bike ja durchaus auch einstellen, wie sportlich du sein möchtest. Also bei mir ist es so, wenn ich auf 1 von 5 fahre, dann ist es wie leichtes Radfahren. So, dann ist es cool.
Ja, ich nenne es immer, ich habe auch ein E-Bike seit einiger Zeit und benutze es nicht, ich sage mal, das ist nicht Radfahren, sondern es ist Fortbewegen.
Ja.
Es ist quasi nicht geschwitzt im Büro ankommen und entspannt, weil es auch Spaß macht, nach der Arbeit wieder nach Hause. Ich benutze es in erster Linie als Commuter-Bike, aber es hat so einen Boost-Knopf, da drückt man drauf, dann zieht es einen so richtig an. Also es macht auch Riesenspaß, aber ich glaube, tatsächlich fahre ich Strecken damit in die Stadt auch, die ich sonst vielleicht, bis dahin nehme ich doch das Auto oder so. Plötzlich sage ich, okay, das mache ich mit dem Rad, weil ich ja schubsiwups dann da bin und wieder zurückfahre. Und das verstehe ich, dass es mit Wind und Wetter manchmal nicht ganz so einfach ist, aber selbst da gibt's
man ja muss sich nur richtig anziehen, ist ja meine Devise. Wirklich. Also ich meine, ich habe keine andere Möglichkeit, mich fortzubewegen. Also ich kann auch, ich muss ein bisschen aufpassen, das ist jetzt komplett am Thema vorbei eigentlich, ne? Aber ich bin so ein bisschen zögerlich in der Beschreibung dessen, wo ich wohne.
Ja, natürlich.
Weil mir ja auch konkret, also es gibt ja diese ganzen Menschen, die mich gar nicht so sehr mögen und die, und dann hat mir irgendwann die Polizei gesagt, du darfst auf keinen Fall irgendwelche Hinweise darauf geben, wo du wohnst. Und jetzt versuche ich gerade das zu, also sagen wir mal so, ich wohne in Berlin, aber gar nicht mal so praktisch. Das heißt, ohne Fahrrad ist ein bisschen kompliziert. Aber mit Fahrrad sind die Öffentlichen ganz wundervoll zu erreichen und dann ist alles gut. So, ich glaube, das ist allgemein genug, da werde ich jetzt nicht direkt gefunden von bösen Menschen. Also wenn ich jetzt laufen würde, dann wäre es schon irgendwie sehr weit und niemand sonst hat da kein Auto wahrscheinlich, weil es, ne? Und das ist aber auch, also das ist ja noch so ein Ding, wenn wir dieses Thema ansprechen, gibt es sofort Leute, die irgendwo auf dem Land leben, die sich aufregen und sagen, klar, ja, aber wie soll ich denn jetzt meine kranke Mutter dann zum 100.000 Kilometer entfernten Krankenhaus bringen, jeden Montag? Ich muss doch, natürlich habt ihr komplett das Recht darauf, euer Auto zu benutzen. Das möchte euch niemand absprechen. Ja, ja. Und das ist natürlich auch das Problem, dass das wieder so unangemessen emotionalisiert wird und Leuten gesagt wird, sie müssten jetzt irgendwie ihr Leben auf eine Art ändern, die das Leben, so wie sie es sich eingerichtet haben, fast unmöglich machen würde. Und ich verstehe die Emotionen sogar. Also ich verstehe das auch, wenn du auf dem Land lebst, klar, und da ist eben der Nahverkehr nicht so ausgebaut, dass du umsteigen könntest. Und dann kommen die Leute und sagen, du machst alles falsch, du gehörst zu den Bösen. Natürlich hat absolut da niemand Lust drauf.
Nee, absolut. Und das ist ja auch gar nicht die Realität, dass man denen jetzt quasi nur ein E-Bike dahinstellt und jetzt radelt mal schön.
Ja, genau.
Also das ist ja Gaga. Aber ich glaube tatsächlich, für die Städte denke ich, dass jedes Mal, wenn ich da mit meinem Rad an diesen Staukolonnen da vorbei zische, wo ich denke, tut euch das doch nicht selber an.
Das denke ich übrigens auch manchmal. Also da denke ich auch so, ich fühle mich ja jetzt gar nicht als die Gute gegenüber den Bösen, nö, sondern ich denke manchmal nur, warum tut ihr euch das denn an? Genau, ja, das, was du sagst. Also es ist
eine Person in einem, ne, 2 Tonnen bewegen eine 60 Kilo Person und das ist wirklich, steht da in keinem Verhältnis. Aber klar gibt es auch, ich benutze das Auto immer mal wieder, um Sachen auch zu transportieren die Fahrräder zur Reparatur zu bringen.
Und dafür ist es übrigens wirklich praktisch. Das ist wirklich, das ist ein bisschen ein Problem, das ich habe.
Wir haben sehr viel Verschleiß. Also ich bin oft, die kennen mich schon alle sehr gut, die Leute in der Schrauberwerkstatt.
Aber genau, das habe ich auch, wenn das Fahrrad was hat und du es dann wirklich eigentlich nicht mehr bewegen kannst, dann denke ich immer, was mache ich denn jetzt eigentlich? Ja. Ne? Und das ist noch das ist kein unlösbares Problem, dann musst du halt mit dem Fahrrad in den Bus oder musst irgendwie, aber es ist sehr unpraktisch. Also dafür würde ich auch, vielleicht schaffe ich mir einfach ein Auto an, so ohne Führerschein, ich meine dafür, für die
Kunst. Ach komm, ja, heutzutage, ich meine Elektroautos, ist ja kaum noch Autofahren, würde man jetzt aus Autofahrersicht sehen. Es ist ja Go-Kart-Fahren so ein bisschen. Aber ich frage mich das tatsächlich, also du hast keinen Führerschein, aber wenn jetzt Jugendliche einen Führerschein machen und sie lernen quasi gar nicht mehr, ich meine gut, früher musste man noch Zwischengas machen und das hat man dann auch nicht mehr lernen müssen und die Welt ging nicht unter. Aber
ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ich nicke
ja, dann lernt man dann aber gar nicht mehr mit dem Schalthebel zu fahren. Aber gut, die sterben ja wahrscheinlich eher aus. Und dann,
ich wollte gerade sagen, du meinst die Schalthebel, nicht die 16-jährigen Jugendlichen. Ne? wahrscheinlich lernen die das nicht, aber ehrlich gesagt, wofür auch?
Klar. Ne?
Also wenn es nicht mehr gebraucht wird, dann werden die das wahrscheinlich nicht lernen. Dann wird das ein bisschen so ein Ding wie so Kassetten, die man mit einem Bleistift wieder aufrollen kann, wo dann ältere Leute den jüngeren Generationen dann kommen. Damals bei uns war das noch, guckt mal, ihr wisst ja gar nicht, was das ist. Und dann zeigen sie das Bild von einem Schalthebel.
Ja, aber das ist so lustig. Man merkt immer, welcher Jahrgang man ist. Neulich hatte, mein Sohn war ein bisschen kleiner und hat irgendwas mit irgendwas genervt und wiederholte sich ständig. Und dann sagte meine Frau irgendwann, ach, stop sounding like a broken record. Ne? Also wie so eine Schallplatte mit Sprung. Und er guckte sie so an, what's a record? Da dachten wir beide, haben uns angeguckt, was ist eine Schallplatte? Ja, okay. Aber klar, was ist eine Schallplatte? Diese schwarzen Scheiben, die man zum Frisbee-Spielen noch benutzen kann. Wobei Vinyl ja so ein Comeback feiert, ne? So Retro ist ja oft so.
Ja.
Natürlich mit USB-Anschluss, damit man das dann auch gleich auf die Festplatte ziehen kann. Aber gut, aber wir wollten über Mobilität reden.
Ja, vielleicht passiert das dann auch. Die Scheiben, ne? Da werden dann so Elektroautos mit Retro-Look, die haben dann so einen Schalthebel einfach fürs Feeling. So,
genau, ja, ich meine, E-Porsches oder so sollen ja, ich habe noch nie einen gesehen oder gefahren, aber hat mir jemand neulich erzählt, die sollen den Sound, den so ein 911er hat, einfach einspielen, damit es nicht einfach nur wüt macht, sondern
das ist sehr lustig und sehr traurig zugleich. Also es ist schwierig, ne? Wir können natürlich sagen, es braucht den massiven Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, das ist ja völlig klar. Die Autos aus den Innenstädten möglichst rauszuhalten, finde ich auch eine ganz, ganz tolle Idee, also aus so vielen Gründen. Und einer der Gründe ist tatsächlich auch, das Wohl dieser Menschen in diesen Autos, weil die einfach wahnsinnig leiden. Die fahren ja nicht, die stehen da und fluchen. Und ich habe irgendwann, als ich noch meine Kolumne bei Radio 1 gemacht habe, die ich ja vor ein paar Monaten leider aufgeben musste, aus Zeitgründen, liebe Grüße an Radio 1, ich liebe euch immer noch sehr, mein Redakteur bis vor ein paar Jahren, der hat mich manchmal dann quasi auf dem Rückweg, weil das ist ja in Potsdam, mit dem Auto zurück nach Berlin genommen. Und das war immer lustig, weil ich mag den total gerne und der ist total cool. Das ist aber so ein fluchender Autofahrer und ich fand es immer sehr, sehr witzig. Der hat immer über alle geschimpft und ich dachte, du hast so einen Stress.
Ja.
Wenn du jetzt einfach Bahn fahren würdest.
Bahnfahren ist das nächste große Thema. Ich bin ja großer Bahnfahrfan. Ich fahre total gerne Bahn, weil ich das so entspannend finde. Man kann tausend Sachen nebenbei machen oder auch rausgucken einfach nur. Und ich gebe der Deutschen Bahn auch echt jedes Mal wieder eine Chance, auch mit Überzeugung. Aber man muss teilweise schon echt ein bisschen schlucken in letzter Zeit. Also was da so Pünktlichkeit oder Sachen so. Und das glaube ich, bei dem ganzen Reformbedarf, den das Schienennetz hat, wird das glaube ich die nächsten Jahre nicht besser. Ich habe neulich eine Nachricht gelesen, in der Ukraine fahren die trotz Krieg, fahren die Züge mehr oder weniger pünktlich. Da dachte ich, das ist bitter.
Das sollte man mal der Berliner S-Bahn sagen. Die ist, wenn die irgendwo von Weitem eine Schneeflocke sieht, eine.
Ist alles gesperrt.
Da ist einfach sofort, die erstarrt vor Schreck und so, wumm, jetzt ist vorbei. Aber ansonsten muss man sagen, dass der Nahverkehr in Berlin tatsächlich ziemlich gut funktioniert.
Hast du denn dann auch ein Deutschland-Ticket?
Es ist schlimmer. Ich habe eine Bahncard 100.
Das ist cool.
Ich oder? Hab, es ist
da kann man so ein- und aussteigen, als wäre
es ganz
deine Privatbahn.
Es ist ganz schlimm cool. Ich fühle mich, aber ich schäme mich so ein bisschen dafür und ich weiß gar nicht genau warum. Aber immer wenn ich jetzt kontrolliert werde, kriege ich einen Spruch. Also ne, gestern bin ich nach Hamburg gefahren. Also heute, wir sind im Juni nochmal zur Erinnerung. Ist tatsächlich auch schon passiert, dass ich gefragt wurde nach dieser Bahncard. Ach, und wie ist das? Ach, interessant. Nee, aber alle, die mich kontrollieren. Also gestern war dann die Frau, die mich kontrolliert hat, die guckte nur und sagte, schicke Karte.
Ja.
Cool. Also es ist eine ganz praktische Entscheidung, weil ich halt wirklich sehr viel auf Tour bin und sehr, sehr, ich fahre immer mit der Bahn. Und ich spare Geld dadurch. Mhm. Also warum sollte ich jetzt nicht machen?
Ja, ja.
Und da ist es jetzt so, dass das Deutschland-Ticket einfach integriert ist. Also ich kann wirklich in alles ein- und aussteigen.
Echt? Das wusste ich gar nicht.
Das wird, also glaube ich.
Egal wo du bist in diesem Land, steigst du einfach in den nächsten Zug nach nirgendwo.
Ja, das ist wirklich irgendwie faszinierend. Also ich denke manchmal so an Menschen, die in Reichtum und Luxus leben und weiß ich nicht, total erfolgreich sind und dann irgendwann vielleicht weniger erfolgreich werden und dann ihren großen Luxus wieder aufgeben müssen und wahnsinnig darunter leiden. Und ich meine, ich bin ja jetzt weder super berühmt noch super, ne, aber ich stelle mir vor, dass wenn irgendwann der Zeitpunkt kommt, an dem sich diese Bahncard einfach nicht mehr lohnt, weil ich halt einfach nicht mehr so viel unter, weil ich irgendwann älter wäre und keine Lust mehr, was weiß ich, dass das dann so dieses eine Luxus-Ding sein wird, dem ich einfach nachtrauern werde. Und ich denke, es war so schön, ich konnte einfach ein- und aussteigen.
Ja, ich glaube, aber es ist witzig. Wahrscheinlich, wenn man die Fahrten, die man tatsächlich macht, zusammenzählt, ist es vielleicht sogar immer noch weniger als das, was für irgendein Abo bezahlt wird, wenn man nicht regelmäßig fährt. Und trotzdem ist der Gedanke, ich habe hier so eine Flatrate, die zieht ja total. Bei allem gibt es ja auch Flatrate bei Restaurants oder so, dieser Gedanke, quasi das reinholen zu können, triggert ja anscheinend irgendwas bei Menschen. Und deswegen war ja das 9-Euro-Ticket ja, glaube ich, so erfolgreich, weil es sich angefühlt hat, als könnte man fast, mit 3 Fahrten hat man es raus und dann fährt man eben umsonst danach.
Ich weiß, das 9-Euro-Ticket war einfach so eine grandiose politische Idee. Und ist, also ich weiß, ich meine, die Zeit wird zeigen, wie sich jetzt dieses 49-Euro-Ticket, das ja nicht 49-Euro-Ticket heißt, damit es eventuell auch nicht unbedingt bei 49 Euro stehen bleiben muss. Es ist übrigens die Frage, wir sind jetzt, ne, Mitte Juni, wenn wir diese Folge ausstrahlen, vielleicht ist es dann schon das 59-Euro-Ticket, wir werden sehen.
Also aber das Deutschland-Ticket.
Ja, also das Deutschland-Ticket, da wird die Zeit einfach zeigen, ne, was die Zahlen so sagen, ob das funktioniert, ob das hilft oder nicht. Aber dieses 9-Euro-Ticket war natürlich eine tolle Idee, grundsätzlich, weil es wirklich wenig Geld war. Es war aber auch eine schwierige Idee, finde ich, das 3 Monate lang zu probieren und dann auch noch ausgerechnet im Sommer. Weil dann natürlich, dann wird das nachher ausgewertet und natürlich kommt dann heraus, dass Leute deshalb nicht ihr Auto verkaufen und dass Leute ganz viele Urlaubs-, also Freizeitreisen damit unternehmen. Was denkst du denn auch, wenn es im Sommer ausprobiert wird und ganz dezidiert nur für 3 Monate und niemand, also niemand verkauft ja sein Auto, weil er 3 Monate umsonst Bahn fahren kann oder Regionalbahn fahren kann?
Das stimmt. Vor allem, neulich ist mir das passiert, kurz nach Einführung des Deutschland-Tickets bin ich von Köln nach Düsseldorf gefahren und habe einfach nur in die DB-App geguckt und habe gesagt, okay, was ist der nächste Zug, der da hinfährt?
Jetzt gibt es schon Shitstorm von allen Kölnern. Du bist von Köln nach Düsseldorf freiwillig. Ist vorbei.
Ja, es war notwendig, aber es führt ja auch wieder ein Zug zurück. Also von daher. Aber ich bin hingefahren und der nächste Zug war tatsächlich nicht ein ICE oder ein IC, sondern eine Regionalbahn. Und an einem Wochenende. Und das mache ich, glaube ich, nie wieder, weil das war so voll. Ich kann mir vorstellen, wie in einem dieser japanischen Züge, wo du dann so reingequetscht wirst. Und ich stand da echt gut. Es war wohl irgendeine Messe in Köln, wo viele hingefahren sind. Also irgendeine Manga-Messe oder so. Ich stand zwischen lauter Comic-Figuren im Prinzip. Das war sehr skurril. Also tolle Kostüme, aber es war wirklich... und dann war auch noch irgendein Fußballspiel. Also es waren lauter Fans drin und noch die normalen Reisenden. Und ich glaube, es hat damit zu tun, was ja toll ist, dass so viele Leute dann mit dem Zug fahren. Aber entweder musst du die Taktung höher oder das war eigentlich kaum auszuhalten. Also bei jeder Kurve schmiegten wir uns aneinander. Man musste sich nicht festhalten, man stand eh. Also
siehst du, du krass. Musst die positiven Dinge sehen. Man kuschelt mal wieder mit fremden Leuten. Ja, aber das ist natürlich das dritte Problem an diesem Probezeitraum. Es erstmal so attraktiv zu machen, dass ganz viele das nutzen, ohne es aber auszubauen, ist natürlich das ein Problem. Also da denke ich mir auch so ein bisschen, wenn dann Leute, die sonst immer nur Auto fahren und denken, stimmt, da stehen wir ja auch irgendwie im Stau, ist ja doof, komm, wir probieren das mal. Und dann sind die da eingequetscht zwischen Leuten, dann sagen die, ach nee, wieder und dann stehen sie ein bisschen glücklicher immerhin, aber stehen sie doch wieder im Stau beim nächsten Ausflug.
Ja, ich verstehe auch, wenn Leute eine gewisse Distanz auch wahren wollen vielleicht, aber das ist tatsächlich, da muss die Taktung gerade um den ländlichen Raum wieder anzuschließen, natürlich noch höher werden, weil sonst bringt es nichts. Wenn du sagst, okay, es ist günstig, aber unterm Strich komme ich doch nur mit dem Auto an. Ein anderer Aspekt beim Auto, quasi beim Versuch, das Auto zu vermeiden, ist natürlich, und da habe ich auch keine Lösung, ich habe es in Paris erlebt, da hat die Bürgermeisterin im Prinzip in der Innenstadt rund um den Louvre das quasi zur Fahrradzone erklärt. Also da war gerade diese Hauptstraße direkt am Rathaus dann vorbei und am Louvre, da Champs-Élysées auch, da war nur so eine kleine, wie so ein Rinnsal, so eine Autospur, wo die dann da Schlange lang fuhren und der Rest war wirklich für, da gibt es auch diese Velo, also diese E-Bikes auch, aber normale Bikes, die man sich so ausladen kann als Tourist und es war herrlich, ja, man radelte da an der Seine entlang und man hatte so eine breite Spur und Rollschuhfahrer sind da auch lang und so weiter. Nur dann dachte ich mir, das schließt ja komplett Leute, die in der Peripherie leben und vielleicht nicht mit dem Zug fahren wollen oder können, sondern aufs Auto angewiesen sind, aus, um in die Innenstadt zu fahren. Oder ist das jetzt jemand auf einem gewissen hohen Niveau? Also jemand, der quasi sagt, ach, da darf ich eh nicht mehr fahren, dann komme ich da nicht mehr hin. Und dann ist das plötzlich nur noch so ein exklusiver Innenstadtzirkel für entweder Touristen oder, wenn man in einer nicht so attraktiven Stadt wohnt, dann für die Leute, die da leben und arbeiten.
Ja, aber du kannst ja auch von außen irgendwo hinfahren, ab wo du dann Bahn fahren könntest, oder? Also gibt es...
Ja, so ein Zwischenschritt dann wieder für vielleicht jemand. Ja, theoretisch, klar, so Park and Ride und alles Mögliche, aber... jetzt habe ich mich zumindest gefragt, ob das nicht dann auch wieder ein Problem ist. Klar, jede Entscheidung, die du machst, jede Stellschraube, die du veränderst, hat wieder Auswirkungen auf was anderes und dann hast du plötzlich ein Problem, das du davor nicht hattest. Aber ob das diese Trennung, die in den USA sich das ja sehr, diese Trennung ländlicher Raum, urbaner Raum, ob das nicht sogar noch verstärkt als in gewisser Weise. Auch wenn das Ziel, die Innenstädte autofreier zu machen, ja eigentlich ein hehres ist und man das ja forcieren sollte.
Ich glaube aber auch gar nicht, dass man davon ausgehen muss, dass alle, die im ländlichen Raum leben, Autofans sind. Also ich kann mir vorstellen, das war jetzt ein sehr offensichtlicher Satz, nein, klar, aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass Leute das dann trotzdem schätzen. Also wenn sie sagen, okay, bis zu diesem Punkt kann ich mit dem Auto fahren, das ist der Moment, in dem ich dann auf irgendein anderes Transportmittel umsteige. Und freue mich auch darüber, dass die Innenstädte ein lebenswerterer Ort sind, was man ja auch mal sagen muss. Es ist ja total, total cool, wenn da alle mit ihren Fahrrädern und Rollschuhen rumfahren.
Ja, also das war eine wirklich coole Erfahrung, da in Paris, da mitten durch am Eiffelturm vorbei zu radeln.
Wie stehst du zu E-Scootern, zu diesen Leih-E-Scootern?
Ich habe ein zwiespältiges Verhältnis, weil ich sehe schon, dass sie auch Spaß machen. Ja, also man sitzt, steht da schon drauf und zieht da so durch. Mich nervt kolossal, dass sie überall auch rumstehen, rumfallen, rumliegen, mehr oder weniger. Und dann teilweise auch ein bisschen albern aussehen, aber das ist so.
Aber sie sind so viel kleiner als Autos. Also ich meine, ja, ehrlich gesagt stehen Autos überall rum und irgendwo am Rand.
Guter Punkt.
Ich liebe diese Dinge. Ich liebe sie, ich finde sie so toll. Also man sieht ein bisschen doof aus darauf, aber sowas ist mir immer so ein bisschen egal. Deswegen habe ich auch ein E-Bike gekauft, als noch alle haha Oma gesagt. Es ist mir völlig egal. Ich finde die toll, weil es, also mein Weg funktioniert dann so, ich fahre mit dem Fahrrad oder mit dem E-Bike, je nachdem, wie schwer ich zu ziehen habe sozusagen, fahre ich zur Haltestelle der Bahn, dann fahre ich Bahn und dann bin ich in der Innenstadt irgendwann und dann kann ich damit weiterfahren oder ich fahre ja, wie
es
gesagt, bin
die
ja
Lücke, ne? Diesen letzten.
Genau, und ich fahre aber auch relativ weit mit denen. Also ich fahre lieber mit denen als Bahn auch manchmal, wobei Bahn wahrscheinlich wirklich nochmal sehr viel nachhaltiger ist, ne? Aber gerade so in anderen Städten, wenn ich auf Tour bin, ich habe so einen großen Rollkoffer, den man halt auch auf den Rücken ziehen kann.
Ah.
Und der ist, also manchmal, je nachdem, wie viele Bücher ich so dabei habe, wird da so ein Ticken zu schwer. Aber wenn es so gerade geht, dann steht man ja nur. Ich fahre auch eine halbe Stunde durch die Bahn, lieber durch die Stadt lieber damit, als dann halt Taxi zu fahren. Und man ist draußen, man hat Fahrtwind. Ich finde es total cool. Also ich laufe sonst auch gerne irgendwie durch Städte, aber das geht ja immer nur, wenn man jetzt nicht 3 Stunden unterwegs sein will, bis zu einem gewissen Punkt. Das heißt, ich finde die ganz toll und ich bin so froh, dass es die gibt. Und ich habe das Gefühl, dass auch die so zu emotionalisiert werden. Also dass diese ganze Debatte, ne? Also wenn man einfach, kaum sagt jemand Lastenrad, schon brüllt jemand auf dem Land, ja, aber wie soll ich denn? Mhm. Und das ist jetzt kein Landbevölkerungsbashing, ne? Also ich will nicht sagen, die sind doch doof, die sind doch gar nicht gemeint, weil ich glaube, es gibt auch wirklich Leute, die dann sowas sagen wie, ja, was ziehst du denn dann aufs Land und arbeitest in der Stadt? Was soll das denn? Ich meine, man muss auch ein bisschen akzeptieren, dass die Menschen sich ihr Leben so eingerichtet haben, wie die Welt nun mal gerade ist.
Ja.
Und es ist kein schlechtes Leben, auf dem Land zu leben, wo du Natur hast. Und
ganz
es gibt aber da eben auch nicht dann alle Jobs, die du eventuell machen willst. Und dann musst du halt auch in die Stadt. Und also den Leuten immer jetzt jede Lebensentscheidung, die sie im bestehenden System schon mal getroffen haben, vorzuwerfen, ist nicht die Lösung.
Absolut. Ich verstehe auch nicht, warum es immer gleich dann so als Angriff genommen wird, wenn einer etwas macht. Ne, wenn einer plötzlich eben entscheidet, vegan zu leben, dann fühlt man sich als Fleischesser, oder manche zumindest, dann gleich angegriffen, als würde man das einem vorwerfen, dass man noch Fleisch isst. Und ich finde immer, dieses eine tun, ohne das andere lassen zu müssen, ist ja auch ein Weg, dass man sagt, okay, akzeptiert das, die machen das und klar, wenn du dich da so betroffen fühlst, dann ist es vielleicht, weil du selber denkst, das wäre das, was du machen solltest.
Wahrscheinlich ist es das in vielen Fällen, aber es gibt das andere auch. Also ich bin Vegetarierin, ich bin keine Veganerin, aber ich bin auch nicht so weit davon entfernt. So, ne?
Das könnte ich nicht wegen Käse.
Ja, verstehe ich. Wobei, da gibt es ja auch, es gibt ja dann Ersatzprodukte. Ja,
ich habe neulich mal ein veganes Eis gegessen und
ja, kann ich alles nachfüllen, aber ich weiß es nicht. Ich will jetzt auch gar nicht.
Wollte ich nicht
unterbrechen. Also ich habe jedenfalls überhaupt nichts gegen vegane Ernährung schon mal gar nicht und auch nicht gegen Leute, die sagen, wie wichtig das zum Beispiel eigentlich fürs Klima wäre und ne, Tierleid und wie richtig das ist. Ich finde das absurd, dass das nicht mehr erwähnt werden soll. Also ich finde das schon irgendwie alles richtig. Zugleich, natürlich gibt es Leute, die ihren eigenen Lebenswandel als den einzig richtigen propagieren und dann wirklich alle schief angucken, die halt sagen, ich möchte jetzt aber kein, also ich mochte das vegane Eis leider nicht und möchte darauf jetzt nicht verzichten.
Sorry, also es gibt bestimmt tolles veganes Eis, vielleicht hatte ich noch nie ein gutes oder so und ich will auch, da, bin da, ich finde, es gibt viele Gründe, das zu verfolgen und wie du sagtest, Nachhaltigkeit und Tierwohl und alles Mögliche. Aber ich glaube, es bleibt trotzdem dabei, dass es jeder für sich entscheiden muss.
Ja, oder also dass natürlich politisch Dinge passieren müssen, ne? Also das ist ja immer diese Verantwortung auf die Einzelnen, die ist ja auch gar nicht immer richtig, gerade bei so einem Problem. Also dass man überhaupt die Fleischindustrie noch, dass die subventioniert wird in diesem Maße, anstatt dass man da irgendwie zum Beispiel auch mal irgendwie Steuern erhebt, die das, die den Fleischkonsum tatsächlich reduzieren können. Das ist ja durchaus eine politische Frage, die nicht immer Stimmt. damit einhergehen muss, dass man die Entscheidungen einzelner so hochhängen muss. Also man kann sich ja immer noch überlegen, wie eng man mit jemandem befreundet sein möchte, der sagt, mir ist egal, ich esse das Schwein auch lebend. So, ne? Also kann man sich ja alles überlegen. Aber ich glaube, dass man nicht völlig verkennen darf, dass dieses Vorwurfsvolle von einigen Leuten schon auch da ist.
Ja.
Und zugleich stimme ich dir völlig zu, dieses sich angegriffen fühlen, weil jemand sagt, ich fahre übrigens Lastenrad.
Ja,
das ist kein Angriff.
Nein, null, genau. Und ich glaube tatsächlich, wenn jemand das Angriff als Angriff empfindet, dann hat es mehr damit zu tun, dass jemand denkt, ach verdammt, eigentlich müsste ich das auch. Und eigentlich ja. müsste ich auch weniger Fleisch essen, aus gesundheitlichen Gründen, aus Umweltschutzgründen, was auch immer. Und das ist kein Recht, kein Grundrecht, das Schweinenackensteak für 2,90 an der Tankstelle kaufen zu können.
Nee, es ist auch, wie du schon sagst, auf so vielen Ebenen nicht sinnvoll. Ne? Aber wir sind ja eigentlich beim Thema Mobilität. Und deswegen will ich dahin zurückkommen, weil ich nämlich genau auf derselben Ebene, es spricht eigentlich nichts dagegen, aus meiner Sicht, dich mal fragen möchte, wie du zum Tempolimit auf Autobahnen stehst.
Ich bin absolut dafür. Ich verstehe, es ist immer, ich vergleiche es immer mit der Argumentation oder mit der Debatte um das Waffenrecht in den USA. Das ist emotional so hochgeladen und so unverrückbar in mancher Weise, dass jedes Mal kommt wieder eine Schießerei und dann sind alle betroffen und es sterben Menschen und dann lässt sich trotzdem nichts ändern. Und das ist jetzt vielleicht ein schiefer Vergleich, ja. Also
ja, ich weiß
aber, nicht. Aber mit dieser selben Vehemenz scheint es in Deutschland nicht möglich zu sein, da irgendwie rational zu diskutieren und das einzuführen. Wir sind umgeben von lauter Ländern in Europa, die das alle haben. Und man merkt, finde ich, wenn man mit dem Auto fährt, sobald man die Grenze nach Frankreich oder in die Schweiz überquert und plötzlich ist fahren alle irgendwie entspannter und in den USA sowieso, da darf man ja, so langsam muss man ja vielleicht gar nicht fahren. Ja, ich glaube, die dürfen ja 55 Meilen, das sind knapp über 100 Kilometer oder 65 auf den Interstate Highways Meilen fahren, das ist dann so 120, das ist schon manchmal, aber trotzdem, selbst da fährt man ja trotzdem, man ist in so einem Flow und ist entspannter und allein deswegen dieses Lichthupe und Drängeln von hinten und du musst doch schon gesehen haben, dass ich am Horizont schon aufgekreuzt bin und warum bist du nicht aus dem Weg gegangen, das macht das wirklich so, so unentspannt zu fahren. Das wäre mein Hauptgrund. Und dann, wenn es aus Umweltschutzgründen und Klimaschutzgründen auch noch hilft, dann ist mir das willkommen, weil wir einfach weniger CO2 verbraten, wenn wir nicht 220 fahren. Das ist meine Haltung.
Ich bin gerade wieder sehr froh, keine Autofahrerin zu sein, wenn du das so beschreibst.
Ja.
Aber die Freiheit, was ist denn mit der Freiheit?
Ja, das ist genau das, was es so emotional auflädt. Und ich glaube, ich bezweifle sehr, dass die Freiheit des Einzelnen so beeinträchtigt ist, wenn man nicht mit 240 über die Autobahn kacheln darf. Aber vielleicht, es ist jetzt nur meine persönliche Meinung.
Ich teile die Meinung. Ich finde das sogar eigentlich einen ganz wundervollen Schlusssatz. Also fassen wir zusammen, man sollte vielleicht die Diskussion um die Maßnahmen, die man ergreifen könnte, von denen es viele sinnvolle gibt und es gibt so viele sinnvolle Ideen, einfach, man sollte die Debatte ein bisschen entemotionalisieren. Ne? Man sollte sie einfach ein bisschen sachlicher führen. Mhm. Und es sollten einfach alle Leute E-Bikes fahren.
Ja.
Außer Omas, die dürfen jetzt nicht mehr.
Ab 80 nicht mehr.
Ab 80 genau, ist verboten. Genau,
müssen sie keine Wärmepumpe einbauen mehr, aber sie dürfen keine E-Bikes mehr fahren. Ja,
genau, das finde ich gut, das ist doch ein Kompromiss. So was nennt man heutzutage
ein
Kompromiss.
Ein Geben und Nehmen, ne? Man hat hier...
Der Tag, an dem wir Christian Lindner auf einem E-Bike sehen, wird ein schöner Tag sein. Vielen Dank, dass wir darüber geredet haben. Das war eine gute Themenidee, finde ich.
Ja, finde ich auch. Es ist ein Thema, das uns alle beschäftigt und wir sind täglich damit konfrontiert, egal wo wir und wie wir leben. Und das wird uns alle beschäftigen und wir haben jetzt auf keinen Fall die Weisheit mit Löffeln gefressen. Aber darüber diskutieren ist auf jeden Fall wichtig.
Darüber diskutieren ist auf jeden Fall wichtig. Deshalb tun wir das auch weiterhin. Das war Bosettis Woche für heute mit einer etwas anderen Ausgabe. Nächste Woche geht es wieder ganz regulär weiter. Dann mit Dietmar Wischmeier. Wenn ihr eine letzte Frage an ihn habt, schreibt gerne eine Mail an bosettiswoche@ndr.de. Wenn ihr Lob an uns habt, schreibt auch gerne eine Mail an bosettiswoche@ndr.de. Und wenn ihr Kritik habt, dann nicht. Und ihr könnt die Zeit bis zum nächsten Freitag natürlich ganz großartig überbrücken, indem ihr den Podcast von Ingo Zamperoni anhört. Amerika, wir müssen reden, heißt er. Und der Titel sagt eigentlich schon alles. Darin blickt Ingo gemeinsam mit einer sehr klugen Frau, die er zufällig auch geheiratet hat, auf die politischen Entwicklungen in den USA. Auch diesen Podcast findet ihr in der ARD Audiothek. Den Link packen wir euch in die Shownotes. Und wir hören uns nächste Woche Freitag wieder. Vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Extra 3. Bosettis Woche.